Zuhören macht Sinn. 3. TV. Das Radio gegen Behinderer.
Eine weitere Folge von Blind TV. Heute sind wir im Außenstelle im Rehab-Zentrum Doppelbad. Das ist in der Nähe von Graz. Ein altes Haus, neu saniert. Und hier, die Leute kennen es vielleicht vom Vorbeifahren, die Einwohner, oder rund um Graz, eine Anstalt für Menschen, die an den Gliedmaßen Verletzungen haben, am Gehapparat. Und gegenüber von mir sitzt der Clement Putz, der Mäntel. Und den möchte ich jetzt begrüßen.
Hallo. Hallo, grüß dich, Wolfgang.
So. Der Mäntel, für alle, der Mäntel ist ein Sonderfall. Er ist nämlich gerade hier im Doppelbad gewesen und er sitzt neben mir, nämlich er sitzt im Rollstuhl. Und er ist ein Halswirbler und ein Tetraplegiker. Du bist jetzt da gewesen, 2 Wochen im Doppelbad und hast was gemacht?
Vor allem Orocheck, die Blasen untersuchen. Was aus den Wichtigeren ist, das, was man unbedingt alle 2 Wochen, 2,5 Jahre machen sollte. Ich habe leider 5,5 Jahre ausgesetzt. Mhm. Und jetzt habe ich es für notwendig empfunden, mhm, um eben wieder überzeugt zu sein, dass alles klappt.
Und bist gesund?
Ich bin pumpert gesund.
Gratuliere. Kannst du vielleicht kurz von deiner Geschichte erzählen, wie lang bist du im Rollstuhl, was ist das Besondere an dir, weil deine Lebenssituation hat sich ja quasi, soweit ich mich erinnern kann, radikal geändert, von einem Menschen, der in der Natur einen Arbeitsplatz gehabt hat, hinein in einen Arbeitsplatz, der eigentlich mit der Natur nicht mehr sehr viel zu tun hat.
Ja, als Sägewerkarbeiter und Landwirt war es eigentlich von Anfang an mal die Gedanken, ja, was mache ich jetzt? In dem Bereich kann ich nicht mehr arbeiten, dadurch, dass ich meine Finger keinesfalls bewegen kann. Ich habe dann gleich einen Doppelbad.
Was ist da passiert überhaupt?
Also ein Firngleiterunfall am 1. Mai 1978. Ich bin bei einem Rennen mitgefahren auf der Dürrelmandhütte und in meinem Übermut habe ich durchs Ziel einen Salto geschlagen. Und es war die Geschwindigkeit sicher zu hoch, ich habe es nicht berechnet und habe den Überschlag nicht ganz fertig gebracht, sodass ich nicht mehr auf die Firngleiter aufgekommen bin, sondern mit dem Kopf, mit dem Genick. Ich habe sofort gespürt, es macht einen Klacks, die Füße sind leer weggefallen, das habe ich gesehen und wusste natürlich sofort, was los ist. Ich wusste deshalb, weil ich auch einen Landesskilehrer gemacht habe und dort war von der Stolze ein Arzt, der was ins eindringlich belehrt hat. Also was, wie die Folgen sind von einer Querschnittlähmung und auch die Erstversorgung. Also ich habe dadurch sofort Bescheid gewusst, was los ist. Ich habe dann damals sogar selber angeordnet, dass wir einen Hubschrauber brauchen. Das, was 1978 genau ein Problem war. Also dort der Veranstalter oder die Gendarmerie konnte es gar nicht fahren lassen, den Hubschrauber. Damals war nur das Bundesheer zuständig. Musste zuerst einmal die Gendarmerie in Gröbming angerufen werden und die hat dann einen Hubschrauber bestellt. Ist irrsinnig rasch gegangen. Bin sofort rausgekommen nach Salzburg ins allgemeine Krankenhaus. Dort hat man mich dann untersucht und hat festgestellt, also sie können dort nichts machen. Also so eine schwere Verletzung. Und bin dann überstellt worden ins Unfallkrankenhaus. Dort bin ich nach einer Woche operiert worden. Ist mir der 6. und der 7. Halswirbel verschraubt worden und nach 4 Wochen bin ich dann auch wieder mit dem Hubschrauber nach Doppelbad geflogen worden, weil mit der Rettung, also da war ich so schwach noch, dass ich das wahrscheinlich, also nur Komplikationen noch entstanden werden.
Also das Endergebnis war dann das heißt für Außenstehende, ist die Leute kennen wahrscheinlich nur jemanden, der im Rollstuhl sitzt, aber ein Halswirbel, also Tetraplegiker, also je höher die Fraktur ist, die Wirbelverletzung ist, desto mehr Extremitäten sind davon beeinflusst. Und beim Mendel sind auch die Hände relativ stark beeinflusst, aber er ist eben ein Genie, er hat genial diese Geschichten irgendwie umgangen oder hat neue Tricks gefunden. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von deiner Adaptierung, wie es quasi als, wie alt warst du, diesen Unfall gehabt hast?
25.
Also wie es quasi, wenn man sich vorstellt, als 25-Jähriger, bei mir waren das 8, ich war 18, dass man eigentlich mit seinem Körper neu anfangen muss. Man ist im Kopf eigentlich voll da, 25 Jahre alt, aber die Gliedmaßen machen eigentlich nicht mehr das, was ein 25-Jähriger will. Was hast du da für Learning by Doing Maßnahmen ergriffen?
Ich habe zum Beispiel beim Socken anziehen, die habe ich 15, 20 Minuten gebraucht und die habe ich dann monatelang mit den Zähnen angezogen. Den Fuß auf zum Mund und mit den Zähnen die Socken auf, weil die Fingerfunktion war komplett weg. Irgendwann habe ich mir gedacht, na gar so hygienisch ist das dann auch nicht. Dann habe ich eigentlich, man kann sagen, stundenlang probiert, irgendwie, dass ich die Socken aufbringe. Das, was dann auch natürlich gegangen ist. Und auch so beim Training, ja, ich habe sofort gewusst, was los ist. Und mit den Fingern habe ich lange nicht kapiert, dass die nie mehr gehen werden, dass ich da nie mehr Funktionen haben werde. Da habe ich eigentlich relativ lang gebraucht, bis das in den Kopf reingegangen ist. Aber ich habe dann auch tolle Erlebnisse gehabt, ja, gleich trainiert. Und da ist damals die Therapeutin, die Lederer, mal mit mir nach Wien gefahren, zu einem Bekannten, ohne Rollstuhl, ohne allen. Auch mit der Rastl Liesl von Graz, die ist auch Rollstuhlfahrerin. Und draußen haben sie dann einen Rollstuhl ausgeparkt. Und wie ich die Leute draußen getroffen habe, Frank Gerhard, Forisch, Wolfgang, die haben mir dann so eine Geschichten erzählt, dass sie in Sport in der ganzen Welt um und umkommen und auch Urlaub und alles noch machen. Dann haben wir gesagt, so, ja, das Leben geht weiter. Jetzt musst du einfach das Beste machen. Kämpf, kämpf, kämpf. Und das Wichtigste halt dann einfach, ja, jetzt musst du selbstständig werden, dass du auf keine Menschen mehr angewiesen bist, dass du also, ja, was... Das, also, und das ganze Kleidung anzeigen von Rollstuhl aus und dein Bett aus und dein, und dass das einfach geht, dass du halt nicht mehr brauchst. Und ja, das war eigentlich ein irrsinniger Aufbau.
Wie lange hat das braucht, circa, dass du, also wie du heute beieinander bist, wie lange hast du braucht, dass du nach und nach reingekommen bist?
Ja, ich bin eigentlich da in Dobibad schon nach 4 Monaten selbstständig gewesen. Das war das Einzige, was ich nicht genau die Schuhbandeln zu erbinden. Und das haben sie mir gesagt, damals der Primarius, das will ich nie in meinem Leben können. Aber ich habe mir dann daheim dazu geknallt, stundenlang probiert, bis der Sack gegangen ist.
Aber der Klettverschluss war ja schon erfunden.
Ja.
Und das heißt, es benutzen ja auch Leute den Klettverschluss, die durchaus Schuhbandel binden könnten. Also es ist ja nicht so, dass Schuhe mit Klettverschluss was schlecht sind.
Nein, sicherlich, aber da war ich stolz. Ich kann das. Ich will das kennen, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann geht es nicht.
Du warst jetzt in Dobibad, was sagst du dem Haus da? Ist das in Österreich die Einrichtungen, sind die gut, wie es, warte, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Was sagst du zu den Einrichtungen da?
An und für sich, die Krankenanstalt ist super, das Traurige ist nur der Turnsaal. Also wo man sich wirklich nicht bewegen kann. Da steckt dann der Turnsaal noch irgendwo mittendrin im Haus. Man hat keine freie Aussicht, die Luft ist zum Teil katastrophal und man kann sich auch, wenn mehrere Rollstuhlfahrer sind, kaum bewegen. Man kann sich wirklich nicht ausbauen, weil man taucht 4-5 Mal an und dann ist man schon wieder am Ende und kann wieder umdrehen. Also man kann optimales Training, vor allem für einen Aktiven, keinen Fall machen.
Das heißt also, du machst Sport. Sport ist sowas wie eine Therapie, eine Lebenstherapie, um einfach seinen Körper fit zu halten. Was für Sportarten hast du, also wirklich jetzt die nennenswerten, meine ich jetzt, also nicht irgendwelche, nur probieren einmal, sondern was ist so deine Hauptsportarten gewesen?
Also versucht habe ich mit Tischtennis, aber Ballgefühl habe ich wenig gehabt, da war ich jetzt langsam. Und beim Tischtennis hat es mich dann immer geärgert, das schönste Wetter und wir sind in der Halle drinnen. Also dann habe ich Tischtennis aufgehört und habe mit der Leichtathletik begonnen, mit dem Rollstuhl schnell fahren hauptsächlich. Ich bin dann Marathon gefahren, ja, 1984 habe ich in England begonnen, das Ganze. Mit dem Herfried sind wir da rumgefahren, sind so die größten Spiele der Welt.
Das Dokument der Welt.
Ja, das war echt eine beeindruckende Kulisse.
Mhm. Erfolge?
Erfolge, ja, damals habe ich es noch nicht registriert, aber die anderen sind mir um den Hals gefallen, weil ich einen österreichischen Rekord über 5000 Meter gefahren bin, in 23 Minuten und etwas. Mhm. Heute liegt er wesentlich besser. Natürlich ist es auch auf das Material, auf die Rennrollstudio und so weiter zurückzuführen, weil das war eigentlich damals eine Revolution. Das ist unglaublich, was sie da getan hat. Wo praktisch jetzt jeden Monat den Rollstuhl umbauen müssen, damit das er wieder im modernsten entspricht. Ja, da bin ich eigentlich Marathon gefahren. Viel. Es war mir eigentlich gar nicht einmal unbedingt um Siegen, sondern einfach, es war herrlich. Zum Beispiel in Berlin, da waren wir die Ersten, die was durchs Brandenburger Tor gefahren sind, und da gehören 8 Spuren dir. Und dann auch genauso wie beim Wien-Marathon am Ring, wirst du normalerweise, wenn du drüber fährst mit dem Rollstuhl über die Straße, wirst du zweimal zusammengeführt. Und so ist alles abgesperrt und es gehört der ganze Ring dir. Mhm. 42 Kilometer kannst du fahren und gehört alles dir. Und man sieht auch die Stadt von wesentlich anderen Blickpunkt, als wäre, wenn man auf die Gehsteige oder die zwischen die Leute fährt. Und darum hat mir dann das Marathon fahren viel gegeben. Ich war dann einmal an 15. Stelle vor der Weltrangliste mit 2 Stunden 32. Also wo ich stolz bin, muss ich ehrlich sagen, dass ich das einmal geschafft habe. Das war Marathon, ja. Schwimmen habe ich eisern gelernt. Ich war nicht Schwimmer.
Ich weiß, Gröbminger, obersteirische Berggewächs. Ne?
Ja.
Und das Wasser konnte ja dreckig werden, wie du immer sagst. Ne?
Ja, und nass ist noch dazu. Also ja, das war sowieso so eine Story, das Schwimmen, das habe ich auf der Alm oben gelernt. Und dann sind wir gleich drauf, ob ich nach Spital an der Trau zu den österreichischen Meisterschaften. Dort haben wir gedacht, na gute Nacht, jetzt irgendwie wirst du schon schwimmen, aber ich habe nicht gewusst, wer am Rand rauskommt. Weil so gut habe ich es nicht können, das Schwimmen. Ne? Aber ich habe dann 3 Leute hinten noch die 25 Meter angestellt, die was runtergelangt haben und meine Hand geschwind erwischt habe. Und habe bei der Nasse gezogen. Es geht noch weiter. Wenn ich draußen bin, schaue ich dann oben, jetzt ist das Schwimmbecken da 4 Meter tief. Da haben wir gedacht, na gute Nacht, da schwimme ich nicht mehr um, das ist mir viel zu tief. Aber ich habe es dann irgendwie überwunden und bin dann geschaut, dass ich schnell schwimme. Und wie durch ein Wunder, österreichischer Meister, das erste Mal ein Schwimmer war.
Nicht? Also die Angst erzeugt Beschleunigung.
Ja, genau, so kann man es nennen. Eine und schön schnell schwimmen, dass ich schnell wieder rauskomme.
Also das könnte aus einer Komödie sein, aus einem Film.
Ja, das kann man wirklich so nennen. Also, ja.
Zuhören macht Sinn.
Was sind dann deine persönlichen, du hast gesagt, der Marathon, dass das, also der Sieg war nicht wichtig, sondern einfach die Tätigkeit selber und das Gefühl, im Freien zu sein oder eine andere Perspektive zu haben. Gibt es irgendeinen sportlichen Erfolg, auf den du wirklich stolz bist? Also, was sagst du, das war eine Medaille oder was hast du da eingeheimst?
Ja, schon. Also, bei der Leichtathletik österreichischer Meister in 400 Meter, 800 Meter, 1500 Meter bin ich fünffach österreichischer Meister. Vor allem eine irrsinnig große Konkurrenz gehabt, wo ich auch die Paralympics-Teilnehmer geschlagen habe. Weiter zum Aufkommen, ja, aber durch meine Berufstätigkeit war einfach das Training nicht so möglich. Beziehungsweise ja, hat es noch gar keine in der ganzen Obersteiermark keine Leichtathletikanlage gegeben. Ich hätte 60 Kilometer fahren müssen nach Obertraun. Und ja, dadurch habe ich auch nicht das optimale Training gehabt und bin aber trotzdem stolz, dass ich die Erfolge gehabt habe. Und auch dann in Schwimmer bin ich noch weiter geschwommen, bis nur Staatsmeisterschaften. Und dort habe ich heute noch 3 österreichische Rekorde, die was noch niemand unterboten hat. Trotz der Story, die was ich vorhin.
Okay, du hast schon erzählt. Das heißt, also der Sport ist zwar für dich wichtig, aber er ist nicht alles, sondern es ist ein Beruf. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich oft Leute nicht vorstellen können. Der sitzt im Rollstuhl, kann die Hände nicht bewegen. Der am Beruf auch noch, also für viele ist das mehr oder weniger unvorstellbar. Wie schaut es beruflich aus? Was hast du dann nach deinem Unfall beruflich gemacht?
Ja, wenn ich noch ein Dobelbad war, aber den ganzen Anfang habe ich gar nicht gewusst, was ich machen sollte. Keine Ahnung, ich habe einfach meine Eltern losgeschickt, den ganzen Nordgröbing gefragt, ob irgendein Bürojob möglich wäre. Ich arbeite ein halbes Jahr gratis, habe ich gesagt. Und dann muss ich sich sowieso entscheiden, bin ich fähig, kann ich was arbeiten mit meinen Fingern, geht das Ganze, geht irgendwas. Also keine Ahnung gehabt, weil ich habe auch nicht Schreibmaschinen schreiben können. Vorher mein Beruf habe ich es nicht gelernt. Und ja, ich habe dann ein bisschen Glück gehabt. Ich habe einen Obmann von der Raiffeisenbank Grömming gut kennt. Mein Vater war ein Aufsichtsrat. Und dann ist dort gefragt worden, und jetzt haben sie fast nicht ausgekommen, dass mich nicht zur Probe nehmen. Nicht einfach Einschulung. Und ich habe gesagt, mir ist egal, was für Arbeit das ist. Wenn ich nichts finde, muss ich jede Pension gehen. Und wenn sie entscheiden, dort die Firma, der Chef, okay, wir können den anstellen, dann ist super. Ja, ich habe dann angefangen praktisch nach 8 Monaten nach dem Unfall, was eher selten ist. Und ja, das hat sich halt so schön langsam zutragen. Alles, was die anderen nicht gefreut hat bei der Arbeit, das haben sie mir gegeben. Und ich habe auch frei gehabt, dass ich Arbeit gehabt habe, dass ich irgendwas habe. Und so hat sich mittlerweile die 6 Monate dann am Anfang alles ergeben, dass ich Arbeit gehabt habe. Begonnen habe ich mit der Mikroverfilmung, das ganze Archiv machen, also die Belege und alles, das muss bis zu 30 Jahre aufbewahrt sein. Es wird auf Mikrofilm, also sozusagen fotografiert, vorne und die Rückseiten. Die Filme, die werden dann wieder kontrolliert, beschriftet. Und dann habe ich auch die ganzen Nachforschungen gemacht, also wenn ein Geld nicht angekommen ist oder wenn, was ich heute auch noch mache, oder dass der Auftraggeber nicht errierbar ist, dass er nicht angeführt wird. Und ja, das ist dann mein Arbeitsbereich geworden und was ich heute auch noch mache.
Also das ist jetzt kein, was soll man so sagen, so ein Licht ins Dunkel Job, ja, man tut dem einen Gefallen, dem armen Behinderten, sondern das ist einfach ein Fulltime-Job, den du machst.
Ja, es war ein Fulltime-Job. Ja. Und am Anfang, ja, muss ich fast sagen, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich 40 Stunden gearbeitet habe. Weil wenn man sagt, dass man schon eine Stunde braucht, bis dass man startbereit ist in der Früh, mhm, und dann buddelt es noch. Also 8 Stunden am Tag, das war mir dann schon ziemlich brutal. Das war dann, ja, hat man nach 2 oder 3 Jahren habe ich dann zu viel verdient um 10 Schilling. Dann hat man mir bei der Pension 1.000 Euro gestrichen. 1.000 Schilling gestrichen. Nicht, dann haben wir gesagt, was soll der ganze Sinn? Tue ich lieber um 5 Stunden weniger arbeiten, verdiene ein bisschen weniger in der Firma, aber im Endeffekt bin ich genau aufs Gleiche gekommen. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich auch privat einen irrsinnigen Auftrieb gekriegt. Ist schnell vorwärts gegangen, habe mich wohl gefühlt, weil Freitag zum Mittag habe ich aufgehört und dann war Freitagnachmittag ausgerost und dann war ich Samstag für was fähig, auch zum Trainieren und alles. Oder, ja, und Sonntag habe ich für mich gehabt. Also dort habe ich erst dann wirklich wohl gefühlt, wieder als Mensch gefühlt und sonst war ich nur als Kämpfer.
Zuhören macht Sinn.
Wenn du jetzt die Situation heute durchlebst, also die letzten 26 Jahre, und jetzt, wenn du heute nach Doppelbad kommst und du siehst so junge Verletzte, was hat sich da verändert?
Ja, kann ich eigentlich nicht viel sagen, dass sich was verändert, weil ich bin der Überzeugung, ein Haus gibt mir das Beste. Und ja, jeder Mensch oder Patient ist halt ist nicht der gleiche. Der andere ist sensibel und geschockt und der andere, ja, ist so wie ich, kämpft halt. Und da bin ich der Überzeugung, dass man im Reha-Zentrum noch gar nicht sagen kann, wie weit entwickelt sich der Mensch. Mhm. Weil wenn du da rauskommst dann vom Reha-Zentrum, dann stehst du einmal, ja, wie sagt man so schön, wie ein Ochs vor einem neuen Tor. Weil da geht ja jede Tierelektronik scharf, da wird da alles ja wirklich zu besten bedient und daheim dann, ja, merkst du erst einmal, wie viele Hindernisse das wirklich gibt, wenn es auch einigermaßen passt alles, aber trotzdem ist ein harter Joch oder ein harter Job.
Wie schaut es mit der Akzeptanz in deinem Heimatort aus? Haben sie die Leute eigentlich gleich daran gewöhnt oder wie haben sie sich da verhalten am Anfang, wie sie gemerkt haben, heute halt aus mitten einer von uns? Ist jetzt, ich meine, was Querschnittlähmung heißt, weiß ich kaum an, aber zumindest der Rollstuhl ist ein sichtbares Zeichen, dass er nicht mehr gehen kann. Wie ist das bei dir daheim gewesen und wie hat sich das entwickelt? War das immer ein Problem? Hat es Probleme gegeben? Keine? Wie haben die Leute akzeptiert?
Na, da war eigentlich, das muss ich ja gleich, wie das erste Mal daheim war, nicht, da haben sie wirklich geglaubt, ja, ich bin enorm und ich war bei sämtlichen Vereinen dabei. Und da wollten mir eigentlich alle Vereine daheim besuchen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht so lange da, weil ich möchte einmal fortgehen. Nicht? Und gehen wir irgendwo in ein Gasthaus. Und dort macht man nachher den Besuch ein paar Stunden. Und wo ich auch finde, dass das irrsinnig wichtig war, weil die Leute dann sehen, aha, schau, ja, der ist eh noch flott unterwegs, da gibt es eh kaum ein Hindernis, nicht? Der wird integriert. Gegenüber, wenn ich daheim bin, kann ich mir das nicht vorstellen, dass mir die Leute so gesehen hätten. Und ja, es ist wirklich voll akzeptiert. Also daheim, in meiner Umgebung, näheren Umgebung, bin ich so akzeptiert worden, ja, eher noch bewundert. Ja, kann ich sagen, eher noch bewundert, weil ich eben aktiv war und auch gesagt haben, dann, weil ich in den Sport weitergekommen bin, na gut, du kommst ja weit weiter um und um als wir mehr. Nicht? Und eher bewundert, ja. Mhm. Heute muss ich sagen, leider ist halt, dass die öffentliche Hand keinerlei Interesse hat in so einem Ort, in Gröbming selber. Obwohl, dass ich gekämpft habe wie ein Löwe, dass keine Kopfstabpflaster kämen. Man ist einfach drüber gefahren über das Ganze. Genauso wie das öffentliche WC wäre rollstuhltauglich, würde man die 10 oder 12 Zentimeter Stufen wegtun. Aber nein, das geht nicht, weil das passt nicht ins Ortsbild. Genauso wie die Apotheken. Nicht? Da wollte der Apotheker, mit denen haben wir lange unterhalten, weil eben auch eine Stufen ist seine. Ja, er wollte sowieso Rampen haben, nur ist das von der Marktgemeinde nicht genehmigt worden, weil das nicht ins Ortsbild passt. Und da jetzt von außen irgendwo eine Rampen meine ist. Also das sind Sachen, wo du verzweifelst. Mhm. Alle anderen draußen bemühen sich, wo es ein bisschen geht. Aber dann, wenn sie, der Private vor allem bemüht sich wirklich. Nur die Öffentliche, die machen eher einen weiten Bogen um den Dom und der will, der will, der will. Aber ja, leider ist es so. Und das Traurige noch dazu, wo wir in Gröbming ein Rehabilitationszentrum haben. Das ist noch, dass man da nicht hergeht und fragt, was braucht der Rollstuhlfahrer wirklich? Nein, man geht einfach drüber, also über Leichen sozusagen.
Den Eindruck habe ich auch gehabt. Also ich so oft in Gröbming war und ich bin ja öfter gewesen, auch oben zum Skifahren in der Gegend, ich habe nie Leute gefunden, die mit dem Rollstuhl, im Gegenteil, für die war das völlig vertraut, mit dem Rollstuhlfahrer umzugehen. Also siehe, wenn was stiegen ist oder wenn irgendwas ist, also die Leute auf den Straßen haben eigentlich kaum Probleme gehabt. Aber wie du sagst, und da haben wir uns eh getroffen, wie du gerade vor der Apotheke stehst und den Apotheker anrufst und irgendwas quasi so bei einer Drive-In-Apotheke mehr oder weniger hast. Nicht? Den Eindruck habe ich auch gehabt und wie gesagt, die Leute oben haben für mich schon sehr einfach einen normalen Umgang damit gehabt. Eigentlich, was, mein Gott, sitzt da halt im Rollstuhl, aber was ist schon? Ne?
Ja, das wird sicherlich gemerkt haben, oder zumindest da, was du sagst, wegen Skifahren um. Also da sind irrsinnig viele Leute, vor allem der Lift war dumm, die, was mich schon einen Monat vorher fragen, wann kommen die wieder, weil das ist die schönste Woche, was sie überhaupt haben, die Liftwart, weil sie einfach nicht fassen können, dass der Rollstuhlfahrer auch so mobil ist und ja, einfach fröhlich und lustig ist, also was mit der Anführungszeichen gesunde Alpinisten oder Skifahrer eher stur und ja, stur aber geht, und wenn die Rollstuhlfahrer kommen, dann gibt es halt irgendwo eine Show. Du weißt vielleicht noch, der Johnny, was war nicht. Leider ist der verstorben, vor lauter. Da muss er dabei sein, die Wochen. Der ist mit Fieber auf. Nicht, weil die Wochen und Rollstuhlfahrer da sind, da kann er nicht krank sein. Das geht nicht. Unmöglich.
Also nur für die Zuhörer, das ist ein hat sich eingebürgert eben durch ein Mäntel eben am Stoderzinken hier von Doppelbad aus mit dem Herrn Fred Eisler, am Therapeuten eben, der eben sehr engagiert ist, der auch mir das Monoskifahren beigebracht hat, am Stoderzinken quasi ein Anfängerkurs oder ein Kurs für Rollstuhlfahrer, die das Monoskifahren dort erlernen können, und das ist mittlerweile also im Ortsbild diese eine Woche und rundherum eigentlich schon ziemlich Brauch quasi waren, dass da einmal im Jahr, im März ist es meistens, eine Woche eine ganze Gruppe von Rollstuhlfahrern auftaucht und am Stoderzinken oben das Skifahren lernt. Vielleicht nur zum Abschluss, was war dein amüsantestes Erlebnis, seit du im Rollstuhl bist, wenn du dich so zurückerinnerst? Irgendein kurioses Los wirst du sicherlich viele gehabt haben.
Ja, sicherlich. Aber weil wir gerade beim Skifahren sind am Stoderzinken. Ich habe auch angefangen mit den Skischlitten, speziell adaptiert alles. Und bin nicht raufgefahren und wollte jemanden ausweichen. Nicht? Und dann habe ich das Gerät außer Kontrolle gebracht. Das Gerät ist mit mir abgefahren, quer durch den Wald. Komplett unkontrollierbar. Ich war nur noch 1,5-2 Meter hoch in der Luft teilweise. Ich weiß nicht, wie weit ich gesprungen bin. Ja, und dann bin ich drüben gestanden beim Gipfellift. Ja, was machst du? Ja, da traue ich mich nicht auf. Und das ist steil, aber man denkt, jetzt ist es eh schon egal. Jetzt fährst du auf und passt. Nicht? Ja, dann habe ich das halt geschafft und da auch noch von Skischlitten fahren. Bin ja auch einmal raufgefahren. Dann bin ich rein in die Latschen, sowas machst du, jetzt steckst du drin. Die bringen mich nicht mehr raus. Nicht? Ja, bin ich halt vom Skischlitten raus und bin durch die Latschen runtergekrabbt. Aber dann habe ich wirklich gemerkt, wie gelähmt das ein Körper sein kann. Dazwischen die Stauden durch, weil unten habe ich auch wieder den Skischlitten einsteigen können. Also, ja, muss ich ehrlich sagen.
Aber du sitzt heute da und du hast es geschafft.
Ich habe es geschafft, aber wer das. Das sehe ich heute noch, wie ich da durch die Stauden irgendwie durch habe. Ich habe die Viers irgendwo drüber geschmissen wieder oder einmal unter, einmal oben. Ausgeschaut habe ich halt das wie ein Holzarbeiter danach. Aber nicht mehr wie ein Skifahrer.
Okay, das war ein Interview. Ich danke dir und ich wünsche dir ein gutes, weiteres Gelingen, was immer du angehen wirst.
Danke, Wolfgang.
Blind TV. Das wöchentliche Radioprogramm des Projektes Sinnlos von Wolfgang Temmel. Jeden Donnerstag 17.30 Uhr bis 18 Uhr auf Radio Helsinki 92,6 MHz.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. cantar.